Daniel 8, Vers 14. Dieser Vers, wie kein anderer Vers, bildet die Grundlage für uns als Adventbewegung. Wenn man dir die Frage stellen würde, nach einem Vers, auf dem das Haus ruht, jenem Vers, das das Fundament bildet für unsere Bewegung, dann kann deine Antwort nur sein, Daniel 8. Vers 14. Es ist der einzige Vers, der uns als Bewegung kennzeichnet. Es gibt weitere Verse, aber dieser Vers ist jener, durch den wir entstanden sind. Es ist der Vers, der Männer und Frauen bewegte, um zu dem zu werden, was wir heute sind. Diese Aussage war zu einem gewissen Zeitpunkt der Geschichte in aller Munde. Was ist jetzt in aller Munde? Die Olympiade, nicht wahr? Was war vor kurzem in aller Munde? Die Europameisterschaft, nicht wahr? Und was ist in deinem Herzen? Was ist in deinem Munde? Mein Herz, mein Mund muss voll dessen sein, was Gottes ist. Und das beginnt mit den Grundlagen. Das beginnt mit dem, was mich hervorgebracht hat. Und deshalb geht es auch um Selbsterkenntnis im besten Sinne. Dass ich erkenne, wer ich bin, indem ich den erkenne, der sagt, ich bin. Es gab eine Zeit, da waren meine Helden auf dem Fußballplatz. Das waren meine Helden. Nun ist es so, dass ich nicht einmal mehr mitbekomme, wenn es eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft gibt, wenn ich nicht ab und zu Radio hören würde und ich sowieso beim Sport immer sofort ausmache, würde ich es nicht mitbekommen. Und wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, wer die zwei Nationen gewesen sind, die zum Schluss gegeneinander spielten vor kurzem, hätte ich es nie gewusst. Aber es waren genau die zwei Nationen, für die mein Herz in besonderer Weise geschlagen hat, wenn es um den Fußball ging. Oh, da hätte ich davor sitzen können. Und die Seite meiner Mutter hätte in meiner inneren Freude die Oberhand gewonnen. Und der einzige Grund, weshalb ich gewusst habe, dass Deutschland verloren hat, war, weil an jenem Abend, wo ich festgestellt hatte, irgendjemand sagt es, jetzt ist das Endspiel, hörte ich draußen nichts. War mir klar. Und Gott spricht auch, indem er schweigt. Aber auf eine ganz andere Weise. Es ist nicht das Schweigen der Selbstsucht. Es ist das Schweigen, das wartet und hofft und liebt. Und das ist das Schweigen, das es mir ermöglicht, Gott zu hören. Denn wenn wir von der Offenbarung reden, dann bedeutet das, dass er kommt und sich dir hingibt. Aber keine Offenbarung ohne Stille. Keine Offenbarung ohne Hören. und diese Stille geschieht, wenn du diese Stille von Herzen begehrst. Und dieses Begehren kommt von Gott. Und sobald du es in dir spürst, ist es da. Und du hast es schon. Das ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Gerechtigkeit durch Werke begehrt etwas und erkennt nicht, dass dieses Begehren nach dem Guten bereits das Werk Gottes ist, das du niemals selbst hättest zustande bringen können. Und wenn es das Werk Gottes ist in dir, wenn du Reue spürst, wenn dir nach dem Guten verlangt, wenn du dich sehnst nach Frieden, nach Versöhnung, dann darfst du wissen, dass Gott bereits durch seinen Geist in dir dies vollbracht hat. Und wenn man das begreift, erkennt man, es kommt nicht von mir. Und wenn es da ist und ich es annehme als von Gott, dann kann ich einen Schritt weitergehen und sagen, dann habe ich ja die Buße. Dann muss ich nicht mehr nach Buße ringen. Dann muss ich mich nicht mehr geistig anstrengen, um zur Buße zu gelangen. Was ein Irrweg ist, was niemals gelingen kann. Sondern ich darf sagen, Herr, ich bereue. Ich danke dir dafür. Buße ist eine geheiligte Entscheidung. Oder kommt zu dir durch eine geheiligte Entscheidung. Geheiligt deshalb, weil du dem nachgibst, was Gott bereits in dein Herz gelegt hat. Ich möchte, dass wir, bevor wir diesen Daniel-Text lesen, diesen berühmten Vers, zusammen im 5. Buch Mose eine andere Aussage miteinander lesen, die mich in meiner Studienzeit damals zum ersten Mal tiefer traf. Wir lesen in 5. Mose Kapitel 30. Wir lesen dort den Vers 11. 5. Mose 30, Vers 11. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Ist es schwer zu lieben? Sagt Paulus nicht in Römer 13, Vers 10, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung? Wie erfüllst du das Gesetz? Indem du liebst. Es geht also um ein Gesetz der Liebe. Es geht um ein Gesetz der Barmherzigkeit. Und dieses Gesetz ist ein Ausdruck, schriftlich für uns fixiert, auf Steintafeln niedergelegt, des Charakters, der Charaktermerkmale Gottes. Wenn du liebst, lebst du. Wenn ich liebe, bin ich frei. Wenn ich nicht liebe, bin ich unfrei. Oh, ich spüre sofort, wenn etwas kommt, wo mich irgendwie entfernen will von einem anderen oder von Gott. Ich bin in meiner Erfahrung von Gott so geführt worden, dass ich das nicht ertragen kann. Ich kann nicht. Ich könnte nie auf eine Kanzel stehen. Ich könnte nie etwas tun, egal was, nicht mein Telefonat oder ein E-Mail schreiben, wenn ich nicht absolute Gewissheit meiner innersten Verbindung zu Gott habe. Es geht nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und in den Zeiten meines schwersten Kampfes bedeutete das für mich, dass ich gar nichts tun konnte. Ich musste raus in die Natur und Stunden dort irgendwie kämpfen und verbringen, weil ich mich nie hinsetzen hätte können und etwas tun können, ohne die Gewissheit, Frieden zu haben. Aber ich musste lernen, den Frieden Gottes anzunehmen. Und dazu musste ich auch und muss ich immer beständiger erfahren, was es heißt, den Tod zu lieben, der das Leben schenkt. Und dieser Tod ist der Tod Jesu. Wenn es heißt, dass du sterben musst, dann ist es sein Tod, nicht dein Tod. Es ist sein Tod, der dir zugerechnet wird, so dass du selbst der Selbstsucht absterben kannst. Und viele Menschen innerhalb der Christenheit meinen, dass sie ihr Ich aufgeben, wenn sie Gottes Kinder werden. Und ich erinnere mich sehr gut an ein Telefonat mit einem guten Freund nach vielen Jahren, der mir bekannte und sagte, aber das kann einfach nicht sein, dass Gott unser Ich zerstört. Und Gott zerstört unsere Persönlichkeit nicht. Wenn ich ihm mein Ich übergebe, dann ist es befleckt mit Sünde und Selbstsucht. Was er jetzt macht, Ellen White hat es wieder am allerschönsten gezeigt. Er schneidet die Selbstsucht ab von meinem Ich und gibt mir dann mein Ich, gereinigt und geheiligt, zurück. In anderen Worten, ich übergebe ihm mein Herz, weil ich ihm vertraue. Und er gibt mir alles wieder, aber rein, geheiligt, wahrhaftig. Und diese Gabe Gottes ist sein Leben, sein Wesen eingepflanzt in mein Herz. Und dieses Einpflanzen ist notwendig, weil der Herr ja sagen musste, nach dem Fall des Menschen im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, in der allerersten Verheißung, dort steht, er spricht zur Schlange, und ich will Feindschaft pflanzen, setzen, Feindschaft. Feindschaft kann auch positiv sein. Feindschaft gegen das Böse. Feindschaft gegen die Selbstsucht. Feindschaft gegen die Selbstüberhebung. Feindschaft gegen den Stolz. Feindschaft gegen den Neid. Feindschaft gegen die Eifersucht. Feindschaft setzt er allein. Sobald du Buße spürst, irgendetwas zum Guten spürst, sobald du etwas spürst durch dein Gewissen und dir etwas Leid zu tun beginnt, ist dies der Beginn der Feindschaft, die Gott pflanzen will in dein Herz. Das ist die Gnade Gottes, die in dein Herz gelangt. Durch den Glauben. Und deshalb geht es im christlichen Leben nur darum, zu einem festen Glauben zu gelangen, unseren Glauben nähren zu lassen. Und wie nährst du deinen Glauben? Allein durch Worte der Freundlichkeit. Redet freundlich zu Jerusalem. Freundlich redet zu ihr. Wenn man freundlich mit dir redet, wie reagierst du? Glücklich. Freundlichkeit drückt sich in unseren Blicken aus. Ich möchte, dass meine Blicke jedes Mal die Freundlichkeit Jesu offenbaren. Ein Blick hat einen Mann gerettet, wahrscheinlich vor dem Selbstmord. Wie hieß dieser Mann? Ja, wie? Petrus. Wer hat ihn angeschaut? Jesus. Wo ist Jesus heute? Im Allerheiligsten. Weit weg. Sehr weit weg. hinterm Orion. Aber wen hat er uns gesandt? Den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist in uns lebt, in uns ist, wie wird dann dein Blick einen anderen erreichen? Genauso wie der Blick Jesu selbst. Das bedeutet, dass Jesus sich vervielfältigt. Nicht als Person, sondern durch seinen Charakter. Durch sein Wesen. Dazu wird der Heilige Geist gesandt. In anderen Worten, die Menschheit bedarf der Offenbarung jener Liebe, die überwindet. Und erst muss ich überwunden werden. Ich muss überwunden werden. Mich hat ein Wort von Ellen White einmal sehr geprägt. Und immer wieder habe ich es mir gesagt und bis heute. Sie sagt, auf einem Verkündiger liegt ein doppeltes Wehe, wenn. Und das Gleiche lässt sich übertragen für uns alle als Missionare und Zeugen des Herrn. Wenn ich nicht das vermittle, was ich vermitteln muss, liegt ein Wehe auf mir. Wenn ich mit unreinen Händen vor Gottes Volk komme, liegt ebenso ein Wehe auf mir. Wozu bin ich also gezwungen? Wenn ich nicht dem Wehe verfallen will, das nicht zu vermitteln, was ich zu vermitteln habe, bin ich gezwungen, meine Hände zu reinigen, damit ich Gottes Volk segnen kann und nicht ein doppeltes Wehe auf mich komme, sondern die doppelte Portion seiner Gnade. Und was ist Gnade? Gottes bewahrende Macht. Und wie heißt diese bewahrende Macht? Jesus Christus. Kein anderer Grundsatz bewahrt dich vor dem Fall. Deshalb ihn zu erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. Ihn erkennen, das geschieht nur in der Stille. Es geschieht nur in der Stille. Es gibt keinen anderen Weg. Ihn zu erkennen, bedeutet mit ihm Zeit zu verbringen. Das Wort Gottes. Dann hat der Gott einen Mund. Und dann ist Gott eine Person. Eine göttliche Person. Ob der Heilige Geist eine Gestalt hat, das wissen wir nicht. Ich glaube, dass viele deshalb in dieser Fragestellung große Probleme zu Recht gehabt haben. Wenn ich in Südamerika bin, sieht man überall die Bilder, wo sie diese katholische Trinität darstellen, die so verwerflich ist. Nie hat uns Gott erlaubt, über ein Geheimnis zu reden, über das die Bibel schweigt. Aber er ist persönlich. Er ist der Dritte. Aber wie er sonst ist, wie er aussieht. Wer könnte es wagen, darüber zu reden? Vielleicht hilft das vielen in ihrem Suchen und Antworten. Was ich weiß ist, ich brauche den Heiligen Geist für mein Leben. Ich brauche ihn. Ich brauche dieses Gesetz der Liebe, das mich regiert. Wie Norbert gestern gebetet hat, Herr, lass uns diese Scheidewand um unseren Geist haben. Weißt du die Punkte in deinem Leben, die dich schwächen wollen? Ich weiß es genau. Das bedeutet, dass sie nicht mehr hineinkommen dürfen. Warum hat er das gestern gebetet? Weil er in einer Verkündigung von Bruder Marcello Wilka saß, der über dieses Thema so tief gesprochen hat, wie ich es noch nie gehört habe. Über diesen Aspekt. Vielleicht erging es ihm auch so. Und das hat uns so tief beeindruckt. Diese Mauer, Das ist das Gesetz Gottes, das ist das Gesetz der Liebe. Wenn da Breschen drinnen sind, Löcher drinnen sind, dann sind wir in Gefahr. Und was ist innerhalb dieser Mauer? Der Tempel Gottes. Denn diese Mauer war diese Bezäunung, die um das Heiligtum in Weiß, in leinenem Weiß herum bestand. Und das muss auch bestehen um meinen Geist herum. Es ist die Schutzmauer Gottes. Und er zitierte Ellen White mit der Aussage, dass das Gesetz Gottes nicht so sehr vom Aspekt des Verbotes her betrachtet werden soll, sondern vom Aspekt der Barmherzigkeit. Das Gesetz Gottes ist Barmherzigkeit. Es ist Bewahrung meines Herzens. Durch die Liebe werde ich bewahrt. Du sollst nicht begehren, werde ich bewahrt. Sobald du begehrst, brichst du zusammen. Sobald du begehrst, könntest du nie sofort ein Zeugnis über Jesus Christus geben. Könntest du nie ein Überwinderleben bezeugen. Die Begierde vernichtet das Denken des Menschen. Begehre das Gesetz Gottes. Begehre den Charakter Jesu Christi. Begehre, so zu schauen, wie Jesus geschaut hat und Petrus errettet hat. Das, was mich quält, ist, wenn ich es nicht getan habe. Und dann kannst du es wieder gut machen. Und alle, die Gottes Stimme hören und die Liebe zur Wahrheit empfangen werden, werden gerettet werden. Und Gott wird dich benutzen, um die Menschen zu segnen, die du vernachlässigt hast. Das ist die Wahrheit. Weil wenn du Reue erlebst, willst du dem, die doppelte Portion, den du verletzt hast, oder wo du vernachlässigt hast, das ist für mich Verletzung auch. Vernachlässigung. Wenn ich wüsste oder ahnte, die Gemeinde wird nicht daran gemessen werden, die Gemeinde, sagt Ellen White, wird daran gemessen werden, was sie hätte sein können und sein müssen. Das bedeutet, ich muss Buße tun. Und wenn ich diese Buße tue, dann sagt Gott mir, ich werde dir alles erneuern. Aber anerkenne einfach, wo du ermangelt hast. Anerkenne doch, wo es nicht nach meinem Willen war. Dir kann dadurch nichts verloren gehen. Wenn ich es nicht anerkenne, kann ich mich niemals erheben, um zu strahlen. Niemals. Ich kann nur strahlen, wenn ich anerkenne. Und wenn ich es anerkenne, spreche ich nicht mehr von meiner Gerechtigkeit, sondern von seiner Gerechtigkeit, dass er mir vergeben hat. Und damit kann ich anderen die Botschaft der Vergebung auch verkündigen. Und jetzt lesen wir diese Aussage in 5. Mose 30. Dort steht, wir haben den Vers 11 gelesen, wir lesen noch einmal den Vers 11 und lesen bis Vers 14. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun? Sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, so dass du es tust. Welch ein Geheimnis! Gerechtigkeit durch den Glauben. Alles, wonach du dich sehnst, liegt in deinem Mund oder in deinem Herzen. In deinem Mund. Wenn das Herz voll ist, läuft der Mund über. Wenn du dich nach Reue sehnst, begreife, dass diese Sehnsucht bereits die Antwort Gottes ist und Reue in deinem Leben ist. Aber du musst es glauben und sagen, Herr, ich danke dir, dass du es gewirkt hast. Ich bereue. Du kannst nie selber bereuen. Du kannst es nie selber finden. Du kannst aber das, was du erkennst als Gottes Führung in dir, annehmen. Und indem du es annimmst, nimmst du mehr an. Danke für dieses Empfinden nach Reue. Es kommt von dir, es gehört mir. Danke. Es ist mein. Und Christus hat für uns bereut. Glaube, dass er an deiner Stelle es getan hat und es dir gehört. Durch ihn hast du Reue. Er lebt. Er ist die Reue beständig. Durch ihn hast du Vergebung. Er lebt. Er ist die Vergebung beständig. Durch ihn hast du, was du brauchst. Reue, Bekenntnis, Vergebung, Annahme. Sobald du dich angenommen fühlst, in dem Augenblick, wo du dich angenommen fühlst von Gott, bist du frei. Was hilft uns dabei? Eines, was mir geholfen hat. Vergleiche dich niemals mit anderen. Dadurch zerstörst du dich selbst. Du, wie Gerardo, wie kein anderer, den ich je gehört habe, es klar sagt, du bist Gottes Augapfel. Warum hat es keiner für mich so sagen können wie Gerardo? Weil er vielleicht einer der größten Sünder gewesen ist, die Vergebung erfahren haben. Ich liebe die Weisheit von Norberto Restrepo. Nie habe ich Worte solch einer Weisheit gehört. Aber Gott hat ihn bewahrt vor den schrecklichen Auswüchsen eines Sündenlebens wie Gerardo. Und deshalb sprechen mich beide auf dieselbe Weise an. In dem einen erkenne ich eine Weisheit und Tiefe, wie ich sie von Menschenlippen nie erfahren habe. Und in dem anderen erkenne ich eine Kraft erneuernder Liebe, wie ich sie noch nie sonst erfahren habe. Ich bin 3 Jahre jetzt mit Gerardo zusammen. Dieser Mann ist ein Mann Gottes. Wenn man erlebt, wie Gott einen Mann verändert, wenn du erlebst, wie er seit an dir Seite ist und jedes Jahr sanftmütiger ist, von diesen harten Charakterzügen, die er hatte. 10 Jahre lang hatten wir ihn nicht gerufen. 1996 war er gekommen. Wie viele Menschen hat er in seiner Verkündigung zum Herrn damals bereits zu ihm gezogen und geführt? Und dann haben wir eine bittere Enttäuschung erlebt. Gerardo verkündet es selber. Die alten Neigungen hatte er nicht immer im Griff. Jahre dauerte dieser Kampf, aber wer hat an ihn geglaubt? Wie viele gehen zugrunde? Weil wir das Gesetz römisch-katholisch gemacht haben. Und als ich ihn hörte, wie er auf der Kanzel verkündigte, wie meine Brüder an ihn geglaubt haben, und er wahrscheinlich deshalb heute hier steht, und sie waren nur einige von mehreren, einer dieser Leute war Richard Gates, der Vater von David Gates. Andere waren diese alten Damen, die ihn besucht haben im Gefängnis. Und dann dieser Bruder, der an ihn geglaubt hat und der wenige Tage, nachdem er aus dem Gefängnis gekommen war, wo er sein Leben Jesus übergab, gestorben ist im Frieden. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt kann ich im Frieden sterben, waren seine Worte. Mich hat das etwas gelehrt, was keine Schulbank mich hätte lehren können. Mich hat gelehrt, dass ein Mann oder ein Mensch sich sehnt nach Liebe, angenommen sein. Und deshalb tue ich Buße und bekenne ich mich schuldig. Das ist ein Gedicht von meinem Bruder. Ich glaube, es hieß, ist wunderschön, I repent. Ich bekenne, ich bereue. Die Gemeinde wird nicht an dem gemessen, was sie ist, sondern an dem, was sie hätte sein können. Und Gottes Gerechtigkeit allein gleicht mein Versagen vollständig aus. Es gibt nichts Schöneres, als festzustellen, wie ein Mensch verwandelt wird. Ich weiß nicht, aber wenn ich in das Gesicht von Gerardo schaue, seht ihr, wie echt dieser Mann ist? Seht ihr, dass es aber gar nichts gibt, was nicht direkt auf seinem Antlitz sichtbar wird? So muss ein Christ sein. Wegener und Jones verkündigten die Botschaft. Werden wir sie sehen? Werden wir Gerardo einmal dort sehen? Werden wir Bruder Restrepo einmal dort sehen? Wer nicht in der Heiligung voranschreitet, wird erleben, wie das Licht, das ihm scheint, zur Finsternis wird. Wenn Marco, der jetzt hier sitzt, nicht dem Ruf Gottes gefolgt wäre, in dem Augenblick, wo Gott ihn erneut tief rief, wärst du dann heute hier? Gott ruft wieder. Salomo sagt, Gott ruft zwei oder dreimal in ganz besonderer Weise. Der Heilige Geist wirbt ständig um uns. Aber es gibt zwei oder drei Augenblicke im Leben, wo du genau weißt, er ruft diesen jungen Mann meines Alters, habe ich geliebt als Jugendlicher, mit seinen Brüdern, fünf Brüder, wir sind drei. Und wir haben immer geglaubt, oder ich habe immer geglaubt, es kommt der Tag, da werden wir gemeinsam diese Botschaft verkündigen. Als Kinder hatten wir auch eine Zeit, wo wir uns nicht so begriffen haben, weil wir Gottes Liebe nicht kannten. Aber in Wahrheit haben wir uns immer gerne gehabt. Und dann wieder tief geliebt. Und ich sage euch, wenn Gott Menschen beruft, macht er kein halbes Werk. Das, was er in dein Herz legt, wird er tun. Das höchste Ideal, was du hast, wird er verwirklichen. Wenn wir die Adventgeschichte studieren und uns die Frage stellen, Wie kam es zur einheitlichen Verkündigung des Wortes Gottes durch die Miller-Bewegung? Es gefiel William Miller überhaupt nicht, dass man sie die Miller-Bewegung nannte. Das kam nicht von ihm. Keinem dieser Männer Gottes hat es jemals gefallen, wenn man in so einer Art geredet hat. Für uns ist es wie ein Schlagwort geworden, die Miller-Bewegung. Es liegt weit zurück. Aber wenn Miller hier stehen würde, würde er sich weigern, dass dies so genannt wird. Aber können wir die Männer und Frauen anerkennen, die Gott beruft? Und nicht gleichzeitig meinen, dass sie sich in den Vordergrund stellen wollen? Bei all den Schwächen und Mängeln, die Männern und Frauen noch anhaften mögen. Sehen wir auf die Mängel oder sehen wir auf Gottes Werk? Die Liebe der ersten Gemeinde ging verloren, weil man, so heißt es im Wirken der Apostel, die Fehler begann zu sehen. So ging die erste Liebe verloren. Mose lebte sündlos 40 Jahre lang. Und dann hat er ohne Absicht, unwillentlich, gesündigt. Und was geschah? Das Volk sagte, er ist wie unser Eins. Und Gott sagte, Mose, ich lege dich zur Ruhe, um meines Namens willen, damit dieses Volk erkennen kann, dass du gerecht gelebt hast. Damit dieses Volk erkennen kann, was ich aus dir gemacht habe. Gott hat Mose geliebt. Da war einer, der ihm vertraut hat, der Millionen geführt hat. Geduldig. Millionen. Ständig kamen Hunderte auf ihn zu. Ständig hat er ihnen geholfen. Und dann bei einer Ungeduld, menschlich verständlich, etwas, was täglich im israelischen Lager geschah, sagten die Menschen, er ist so wie unser einer. Ihr Lieben, wer wird das Reich Gottes ererben? Nur der, der das tut, was in seinem Herzen liegt und glaubt, dass Gott gerecht ist und kein harter Richter ist, der dir vergibt. Er ist so, wie er sagt. Er rechnet dir deine Schuld nicht zu. Du kannst dich nicht selbst erlösen. Wir sind Verurteilte, oder nicht? Wir sind Verurteilte. Durch eine Sünde sind wir auf immer verurteilt, für immer verloren. Ob es nun eine oder 10.000 sind, was ist die Gefahr? Durch jede weitere Sünde wird mein Herz mehr verhärtet und es erscheint mir dann so, als sei Gott hart, weil ich das, was ich in mir spüre, auf ihn übertrage. Das, was ich in mir spüre, übertrage ich auf andere. Ich habe einen guten Freund aus Portugal. Oh, ich habe zu wenig um ihn gerungen. Als ich mit ihm zusammen war vor mehreren Jahren zum letzten Mal, da begann er mir zu erzählen, wie jener und jener ihn verfolgen und schlecht über ihn reden. Und ich wusste, es ist ein falsches Denken. So wie er dachte, so wie er war, sah er die anderen. Du wirst die anderen so sehen, wie du dich erkennst. Denn wenn du dich im Lichte Jesu erkennst, wirst du die anderen erkennen in seinem Licht. Wie wurde die Adventbewegung dazu gebracht, dass sie zu einer geeinten Verkündigung gelangte? Im Jahre 1843 hatte Gott einen Mann berufen, dessen Name Charles Fitch war. Dieser Mann war geliebt von Gott. Er war geliebt, auch von denen, die ihn hörten, die Liebe zur Wahrheit hatten. Keiner war so geliebt wie Charles Fitch, damals in den Jahren 1840 bis 1844. In jenen Jahren der sieben Donner, in jenen Jahren, wo Gott siebenmal redete, durch Blitze, und durch Donner. In jenen Jahren offenbarte sich das, was gerade wieder geschieht. Was einte die Bewegung? Charles Fitch erkannte, dass alle prophetischen Zeitketten den Menschen verständlich offenbart werden müssten. Er verstand, dass eine prophetische Karte dargestellt werden müsste, auf der alle erkennen würden, indem sie es immer wieder anschauen würden. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Was Gott in der Geschichte mit seinem Volk getan hat, wie Gott Gottes Gerechtigkeit durch die Geschichte hindurchgewirkt hat, wie Gott sich seinen Weg gebahnt hat in die Herzen der Menschen. Und so setzte sich Charles Fitch hin. Und er begann, diese Karte zu erarbeiten. Und sie kostete ihm viel Anstrengung, viele Anfechtungen. Wenige verstanden sein Werk. Wenige wussten es. Damals verstanden es vielleicht viel mehr. Die Gemeinde damals war Philadelphia. Aber heute ist sie Laodicea. Jene, die heute das Werk von Charles Fitch aufnehmen, dürfen nicht damit rechnen, dass ihr Werk erkannt werden wird. Aber einige werden es erkennen. Sie werden erkennen, dass die Geschichte sich wiederholt. Und als diese Karte da war und als Charles Fitch begann zu verkündigen und die Menschen diese Zahlen sahen und diese Zeitketten sahen, die sieben Siegel, die sieben Posaunen, die Zusammenhänge, Daniel 2, Daniel Kapitel 7, Daniel Kapitel 8, das Tägliche, all diese Wahrheiten. Was geschah? Mehr als 200 Verkündiger begannen gleichzeitig in den USA mit dieser prophetischen Karte zu wirken. Und durch diese prophetische Karte wurde das Volk geeint. Ihr Lieben, die prophetische Karte ist wieder da. Ihr könnt sie im Bücherladen unten betrachten. Es ist noch nicht alles fertig, es wird mehrere Karten wohl geben. Aber wer da Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Selig ist, der erreicht die 1335 Tage. Selig waren jene, die 1843 erlebten, wie das Volk geeint wurde auf dem prophetischen Fundament. Wie seit der Zeit der Urgemeinde nicht mehr. Erneut stand es auf dem Mond und wurde bekleidet mit der Sonne. Gebe Gott, dass die Bewegung der sieben Donner erneut entstehe, ist mein Gebet. Lasst uns zu einem Gebet niederknien. Amen.